Morgen HDH. Die Bibelstellen von heute sind zu finden einmal im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 und folgende. Das findet man relativ einfach gleich rechts vom Inhaltsverzeichnis. Und die Neutestamentstelle ist aus dem Kolosserbrief. Wir lesen erst die AT-Stelle und dann die NT-Stelle. Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume und auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und aus Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre und seine Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und aus Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Meer von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art und alle gefiederten Vögel einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Bodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Selbst die Nacktschnecken. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut und Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. 1. Mose 1, 1 bis Kapitel 2, Vers 4 war das. Und jetzt Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Kolosser 1, 15 bis 17. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Gottes Wort für uns heute Morgen. Gott, wir danken dir für dein Wort und dafür, dass du zu uns sprichst, uns nicht nur informierst, sondern uns veränderst durch dein Wort. Wir beten, dass du uns heute offene Ohren schenkst und offene Herzen, sodass wir von dir hören können und auf dich reagieren und dir antworten können. Das beten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Haus des Herrn. Oh. Ich bin Marc, für all die, die mich noch nicht kennen, und ich darf heute mal wieder zu euch predigen. Chrissy hat sich gestern schlapp gelacht, dass ich einen Satz wieder drin habe, den habe ich immer drin, das ist so mein Standard-Predigt-Einleitungssatz, aber ich habe ihn jetzt trotzdem drin gelassen, auch wenn sie es ein bisschen lustig fand. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe Ich glaube und schauen uns da das christliche oder das apostolische Glaubensbekenntnis genauer an, das wir auch gerade zusammen gebetet haben. Und wir haben da, vielleicht können wir es gerade noch mal dran werfen, eine Folie gerade weiterklicken. Oder ich kann es, glaube ich, ja selber auch machen. Moment. So, ich werde es mal ausprobieren gleich. Genau, wir haben gehört vor 3 Wochen von Anderle, ich glaube. Was bedeutet es denn überhaupt zu glauben? Wir haben gehört von Jesse, ich glaube an Gott, den Vater. Ja, dass Gott unser Vater ist. Anhand des Beispiels auch vom verlorenen Sohn, beziehungsweise von diesen beiden Söhnen. Und wir haben von Silke gehört, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, und haben uns angeschaut, was es bedeutet, dass wir an den Allmächtigen Herrn glauben. Und heute gehen wir einfach nahtlos weiter im Glaubensbekenntnis, und wo es heißt, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir wollen uns angucken, was bedeutet es für uns, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für dich, dass wir an Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben. Und wir fangen an. Ich habe heute viele verschiedene Möglichkeiten mit reingebracht, das sage ich mal aufzunehmen. Eine davon ist ein Video, mit dem fangen wir gleich mal an. Das ist Annes Part. Anne hat heute auf jeden Fall einen extra Applaus verdient. Die muss nämlich heute ganz viele Videos immer wieder einfügen. Und das ist gut, man kriegt den Applaus im Voraus, egal wie es läuft, das ist sehr christlich. Aber es wird gleich funktionieren. Ich hoffe, es ist dunkel genug, aber es müsste eigentlich klappen. Qualität ist leider nicht ganz so gut.
Planet Earth. Like you've never seen it before.
Yeah.
Never seen it before.
Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir und Chrissy. Wir sind beide so Dokumentarfilm-Freaks. Also wir haben das auch zu Hause auf Blu-ray. Da ist die Qualität noch besser, das Ganze noch ein bisschen beeindruckender. Heute geht es uns ja um die Schöpfung, und was ich sehr spannend fand, wenn wir jetzt hier gerade diesen Trailer von dieser Dokumentation Planet Earth sehen, war die Aufforderung, die wir am Ende bekommen. Ich weiß nicht, wer es mitgelesen hat oder wer es sich gemerkt hat, aber auf Englisch werden wir aufgefordert, unsere Augen dafür zu öffnen, die Gefahr, die Kraft, die Majestät, die Wunder des Planeten Erde anzuschauen. Und ich möchte nicht da mit euch hin heute Morgen, sondern ich möchte damit, dass wir in der Schöpfung und durch die Schöpfung Gottes Majestät anschauen, Gottes Wunder anschauen, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit in der Schöpfung entdecken. Ja, hier war es so ein bisschen dargestellt, als wäre die Erde dieses Objekt unserer Bewunderung, als wäre die Erde so toll und so wunderbar, und es ist sie auch zu einem gewissen Grad. Aber eben nicht sie ist das Objekt unserer Bewunderung, sondern Gott, der Herr. Und dazu möchte ich mit euch aber trotzdem die Schöpfung noch ein bisschen genauer angucken und habe da erstmal so ein paar Fakten, so ein paar Fragen. Wusstest du, vielleicht gibt es so ein paar super Schlaue, die wussten es alle schon vorher, die können einfach einen Haken hinten dran setzen, aber ich fand das spannend, einfach um mir anzugucken, hey, die Schöpfung, also ich muss zugeben, für mich ist das was, ich beschäftige mich wenig damit, mit diesem Punkt des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist für mich so ein Fakt, ist klar, okay, hat er geschaffen, aber was bedeutet das, was steht da hinten dran? Denke ich darüber nach, dass er Schöpfer des Himmels und der Erde ist? Und das wollen wir heute zusammen tun, und wie gesagt, da jetzt erstmal ein paar Fakten dazu. Zum Beispiel, wer wusste von euch, dass eine Raupe, dieses kleine Tier, was zu einem Schmetterling irgendwann mal hoffentlich wird, 228 unterschiedliche Muskeln nur in ihrem Kopf hat? Ja, also fand ich sehr spannend, ich frag mich warum, aber die kann wahrscheinlich in jedes 0,1 Grad von 360 drehen und kippen, was weiß ich. Wer wusste, dass es allein über 1000 verschiedene Bananensorten gibt? Ja, insgesamt gibt es ungefähr 500.000 verschiedene Pflanzenarten. Ja, also da gibt es nochmal dann Untergruppen, aber so 500.000 verschiedene Pflanzenarten auf unserer Erde. Dann, das kann ich eigentlich als Frage stellen, das ist eigentlich gut, fällt mir gerade spontan an. Wie viele Blätter trägt so eine durchschnittliche Ulme, so ein Laubbaum, relativ groß, sagen wir mal 20 Meter, wie viele Blätter trägt die so, wenn nicht gerade Winter ist? Ja, dann müssen wir ein paar Nullen dranhängen, dann kommen wir näher. 5.000, 20.000, bietet einer mehr? 3 Millionen, oh, das ist gut, ist immer noch zu wenig. Eine durchschnittliche Ulme trägt ca. 6 Millionen Blätter. Ja, ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe dann kurz überlegt, vielleicht in ihrem ganzen Leben. Na, so eine Ulme wird unendlich alt. Naja, nicht ganz, aber wir haben uns dann mal ein Bild angeguckt. Also Chrissy ist so ein Bilderfan. Dann haben wir gegoogelt und dann habe ich mal angefangen zu zählen. Also ich konnte, die Blätter waren so klein, ich konnte sie nicht erkennen. Aber wenn man sich mal so ein Ulmenbild auf Google anguckt, glaubt man schon, dass das eher in die 6 Millionen geht. Also wenn man so mal grob abschätzt, wie viel ungefähr 10 Blätter sind, also 6 Millionen Blätter. Wir steigern die unsere Zahlen noch so ein bisschen. Auf unserer Erde, hier auf diesem Planeten, leben momentan 8,7 Millionen Arten von Tieren. Ohne Unterarten, ohne verschiedene Rassen und ohne alle Einzeller. Heißt Bakterien, Prokaryonten und sonstige Dinge, die so einzellig durch die Gegend schwirren. Also 8,7 Millionen Arten, verschiedene Arten von Tieren, ohne Unterarten und Rassen. Dann gehen wir noch ein bisschen hoch mit den Zahlen. Dein Herz schlägt im Laufe deines Lebens ungefähr, Schätzungen, Mediziner, wie oft? Im Laufe des Lebens, wie oft schlägt das Herz? Keine Ahnung, 3 Milliarden Mal. Also relativ oft, wenn jetzt wir uns vorstellen, ich weiß nicht, ein paar Maschinenbauer hier, wenn du eine Maschine bauen würdest, die ihre Funktion 3 Milliarden Mal ausführen könnte, ich glaube, dann bist du schon ganz zufrieden. Also da ist der Verschleiß doch relativ gering. Und dann gehen wir nochmal um eine 100er Potenz hoch. Dein Gehirn besitzt über 100 Milliarden Nervenzellen. Keine Ahnung, wie die da reinpassen, die müssen winzig klein sein, aber 100 Milliarden Nervenzellen. Ich könnte endlos weitermachen, euch Fakten zu präsentieren. Mir wird es Spaß machen, euch wahrscheinlich weniger. Aber es gibt Tausende und Abertausende von genialen Tatsachen über Gottes Schöpfung. Ja, sie ist großartig, sie ist genial, sie ist perfekt. Ja, und Gott selbst sagt immer wieder, sie ist gut. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört, er sah, es war gut. Ja, und als er alles geschaffen hatte, als sie fertig war, ja, das oft hört man so, das bezieht sich auf einen Mensch, dass Gott dann sagt, es war sehr gut, der Mensch war sehr gut, aber was sehr gut war, war, als alles vollendet war, als der Mensch als letztes Teil der Schöpfung hineingesetzt wurde, sagte Gott, es war sehr gut. Und im Griechischen steht für das Wort sehr, steht mächtig oder Macht, Kraft, also einfach ein starker Ausdruck. Und für schön, für gut steht das Wort schön. Also mit mächtig, schön könnten wir es übersetzen. Und wenn wir uns vorstellen, als Gott die Welt geschaffen hat, sie war fertig und es war noch vor dem Sündenfall und Gott hat es in seiner Perfektion alles gemacht. Und ich glaube, diese Worte, die er benutzt hat, das waren nicht irgendwelche Abschwächungen, da waren nicht Abstufungen drin, sondern dieses sehr gut, dieses mächtig schön, das war ein Superlativ. Ja, das war, es ist perfekt, es geht nicht drüber. Ich habe das gemacht. Ja, der Gott, der ohne Fehler ist, hat diese Erde geschaffen und es ist kein Makel daran. Und er sagt, und es war sehr gut. Ja, die Erde, auf der wir leben, dieser Planet, der für uns Menschen schon riesengroß erscheint, ja, die ist gewaltig. Ja, wir können das nicht erfassen. Keiner von uns kann all die Wunder, die es auf der Erde zu entdecken gibt, in einem Leben entdecken. Ja, es gibt Menschen, die das versuchen wollen. Ja, wir haben zum Beispiel zur Hochzeit so ein Buch geschenkt bekommen, 1000 Places You Have to See Before You Die. Ja, ist ungefähr so dick. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen der Orte gesehen, weiß nicht, ob ich jemals einen sehe, aber ich glaube, das ist, wir Menschen spüren oder wissen intuitiv, wie genial die Schöpfung ist, wir merken das, wir wissen, die sehen die Wunder, ja, so wie es in dem Trailer auch war, und wir wollen das sehen, wir wollen es erleben, wir wollen uns daran erfreuen, wir wollen das kennenlernen, und das Problem ist, dass eben dieses Verfolgen der Schöpfung nicht das Ding ist, was eigentlich wir tun sollten, wozu wir bestimmt sind, wozu wir geschaffen sind, sondern das zu ergründen, was noch hinten dran steht, hinter der Schöpfung, nämlich der Schöpfer. Ja, wir haben von Anderle die komplette Schöpfungsgeschichte gehört und haben gehört, wie liebevoll Gott jeden einzelnen Teil seiner Schöpfung gemacht hat. Ja, er hat in dieser Schöpfungsgeschichte sind es einzelne Tage für unterschiedliche Dinge, die er gemacht hat. Es ist nicht einfach so ein Satz und Gott schuf Himmel und Erde, zack, bumm. Nein, er hat es liebevoll gemacht. Jedes einzelne dieser 8,7 Millionen Arten von Tieren, der 500.000 Pflanzenarten, ja, jeden einzelnen von den 7, oder mittlerweile 8 Milliarden Menschen, ich weiß gar nicht, 7, irgendwas, Er hat Gott liebevoll gemacht. Und was ich so spannend finde, ja, alle, im Gegensatz zu allem, was wir sehen, gibt es nur Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist, der nicht geschaffen ist, der schon immer da war, der vor der Schöpfung da war. Ja, alles andere, was wir sehen oder was wir meinen zu sehen oder was wir, also wenn wir irgendwie in den Weltraum gucken, ist alles geschaffen. Das ist alles nicht schon immer da gewesen. Aber Gott, Jesus Christus, der Vater, der Heilige Geist, waren schon immer da. Ja, am Anfang war nichts und Gott hat aus nichts etwas erschaffen. Ja, das ist, wenn ich versuche, das zu begreifen, dann kommt mein Verstand trotz der 1 Milliarde Nervenzellen echt an sein Limit. Also ich kann das nicht verstehen. Wie kann aus nichts was kommen? Wie kann das sein? Ich meine, Gott war schon da, aber Gott, das heißt trotzdem, es war nichts, ja, als Gott geschaffen hat. Und dann war es auf einmal da. Also am Anfang war nur Gott da, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mir ist das auch ganz, ganz wichtig, zu sagen, es war nicht nur Gott, der Vater da, sondern es war Gott da, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das haben wir vorhin einen Teil davon schon gehört in der Schöpfungsgeschichte. Das heißt, am Anfang, da schwebte der Geist über den Wassern. Ja? Also der Heilige Geist war mit involviert. Es war nicht Gott, der Vater, der das alles gemacht hat, sondern es war der Heilige Geist, der mit dabei war. Und auch Jesus Christus, das will ich nur ganz kurz anschneiden, ist kein Geschöpf, ist nicht geschaffen vom Vater, sondern ist ein Teil des unendlichen Wesens Gottes. Ja, er ist Gott, er war schon von Anfang an da. Und das lesen wir in Johannes 1, 1 bis 9. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Ja, von was Johannes hier spricht, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der das Licht der Menschen ist. Jesus Christus, der ist, der auf die Welt gekommen ist. Jesus Christus, der das Wort Gottes ist, durch den alle Schöpfung geschaffen wurde. Und hier sehen wir, ja, er muss ja vorher bestanden haben, weil er war der, durch den unsere Welt und durch den die Schöpfung geschaffen wurde. Und wahrscheinlich gehen wir in 2 Wochen, wenn wir es über Jesus Christus dann auch nochmal haben, nochmal tiefer drauf ein. Ich will das nur so kurz lassen, nur zu sagen, bevor die Schöpfung kam, waren Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist schon zusammen in perfekter Harmonie und Einheit. Ja, es war nicht so, dass Jesus Christus irgendwie Teil der Schöpfung ist und dazu kam. Also Jesus Christus wurde nicht geschaffen, sondern war von Anfang an da, weil durch ihn alles erschaffen wurde. Und das lesen wir auch nochmal in Kolosser 1, 15 bis 17, was Anderli vorhin auch schon vorgelesen hat. Er, Jesus Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Die Schöpfung wurde in und durch Jesus Christus geschaffen. Ja, und wir lesen noch mehr, nicht nur durch ihn oder in ihm, sondern auch zu ihm hin wurde die ganze Schöpfung. Alles, was geschaffen wurde, wurde zu Jesus hin geschaffen. Ja, was bedeutet das? Ich denke, was Paulus meint ist, alles wurde zu einem Ziel erschaffen. Die komplette Schöpfung, alles, was für uns existiert, was existent ist, wurde für ihn, wurde für Jesus Christus, wurde für Gott erschaffen. Die ganze Schöpfung ist von Gott für Gott. Ja, um das nochmal ein bisschen anders formulieren, in einem Zitat von Jonathan Edwards, das Ziel der Schöpfung ist, dass die Schöpfung Gott verherrlicht. Ganz einfaches Zitat, hätte jeder von uns drauf kommen können. Jonathan Edwards wird es zugedichtet oder hat er wahrscheinlich auch gesagt. Das Ziel der Schöpfung ist, dass die Schöpfung Gott verherrlicht. Ja, die Schöpfung ist da, vom kleinsten Sandkorn bis zum Mount Everest, von der kleinsten Pfütze bis zum größten Ozean, bis zum Pazifischen Ozean, von der Ameise bis zum Blauwal und natürlich auch wir Menschen. Wir sind dazu da, wir als gesamte Schöpfung, um Gott die Ehre zu geben, um ihn zu verherrlichen. Er hat uns geschaffen, er hat die Schöpfung gemacht, um sich selbst zu verherrlichen. Wir sind geschaffen, wir als Menschen, um in jeder Sekunde unseres Daseins in dieses Lied der Schöpfung, von dem die Bibel auch spricht, mit einzustimmen und Gottes Herrlichkeit hörbar und sichtbar und begreifbar zu machen. Das ist Gottes Ziel mit seiner Schöpfung. Er wollte seine Herrlichkeit einfach zeigen. Und mir ist es wichtig, wenn wir viel über die Schöpfung heute sprechen, Videos angucken, Fakten hören, dass bei all ihrer Großartigkeit und Schönheit die Schöpfung doch Gott nicht widerspiegelt. Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, da ist sie doch dazu da, soll doch Gott widerspiegeln, aber im Sinne von Spiegeln, ich gucke in den Spiegel und ich sehe das Gleiche wieder, das ist nicht der Fall. Wir gucken nicht in die Schöpfung und sehen eins zu eins Gott abgebildet, sondern wir sehen einen absolut kleinen Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also es ist nicht ein Widerspiegeln in diesem Sinne von eins zu eins, sondern es ist so ein kleiner Funken. Ja, die Schöpfung ist nicht Gott. Ja, es gibt Religionen, die das glauben, die sagen, ja, wir beten die Schöpfung an, die Schöpfung ist Gott, alles, was wir sehen, jeder Baum, jedes Tier, alles ist Gott oder irgendwie ist in jedem ein Teil Gott drin und alle zusammen ergeben dann Gott. Also die Schöpfung ist nicht Gott, ja, die Bibel ist da ganz klar und die Schöpfung ist nicht ein Teil von Gott. Es ist nicht so Gott und Schnittmenge Schöpfung, sondern Gott, Schöpfung, zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, die Gott schon immer da, wo auch immer, wissen wir nicht, können wir uns nicht vorstellen. Und die Schöpfung, unser Universum, alles, was darin gemacht ist, ist was Separates. Ja, und es ist Sünde, wenn wir die Schöpfung anbeten, statt den Schöpfer. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist uns im Kopf bewusst, aber oft leben wir das nicht, weil wir es gar nicht merken. Aber Römer 1,25 ist da relativ klar. Da heißt, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Ja, Gott allein ist würdig unserer Anbetung und unserer Bewunderung. Und ich glaube, sehr, sehr oft bestaunen wir seine Schöpfung viel mehr als ihn. Ja, und ich glaube, von Bestaunen und Bewundern bis zu Anbeten ist dann ein schnelles Ding. Natürlich singe ich der Schöpfung, singe ich zum Beispiel meiner Ehefrau, singe ich meinem Sohn keine Lobpreislieder. Ja, das ist klar, aber wie schnell komme ich dahin, dass in meinem Herzen das eine Position einnimmt, was wir vorhin gesungen haben, dass es nämlich das Zentrum ist, worum ich mich drehe. Ich drehe mich nicht mehr um Gott, ich drehe mich um die Schöpfung. Vielleicht ist es nicht Familie für dich, vielleicht ist es Essen, vielleicht ist es in die Natur zu gehen und das an sich, wenn das dein Gott wird. Ich glaube, es ist immer ein schmaler Grat, dass das den Platz Gottes einnimmt in deinem Leben. Und ich glaube, das liegt daran, dass das alles Dinge sind, die wir sehen können und die ein Abglanz Gottes sind. Und das ist, wir sehen uns nach Gott, so sind wir angelegt. Und wir sehen diesen Abglanz und wir halten das für Gott, weil wir sehen können. Und fangen an, das zu bewundern, das zu bestaunen, das zu verehren und in unserem Lebensmittelpunkt zu haben. Ja, und Gott, den wir nicht sehen können, der auch viel zu unbegreiflich ist für uns, der tritt dann so in den Hintergrund, weil das Sichtbare für uns, für unsere Augen, für unsere Sinne einfach realer zu sein scheint. Ich habe jetzt viel, wenn ich von der Schöpfung gesprochen habe, oder auch in dem Video, haben wir die Erde angeschaut. Ja, alles Sichtbare, was Gott geschaffen hat. Die Erde mit allem, was darauf lebt, was darauf wächst. Und ich möchte jetzt mit euch noch mal ein bisschen herauszoomen. Ja, wir lesen wir beten im Glaubensbekenntnis nicht nur den Schöpfer der Erde, sondern des Himmels und der Erde, also des Unsichtbaren und des Sichtbaren. Und deshalb möchte ich mit euch nochmal ein kleines Video anschauen, das ist nochmal Annes Stichwort, wo wir so ein bisschen rauszoomen. Da ist leider auch die Qualität zwecks der Konvertierung nicht mehr ganz so gut, aber ich hoffe, man kann es erahnen. Dafür könnten wir vielleicht das Licht kurzzeitig ganz ausmachen, geht das, wenn wir es danach wieder einschalten?
Hier zuerst einmal die Erde. Wir beginnen mit der Erde. Das hier ist Südkalifornien. Und wir wollen jetzt ein wenig höher gehen. Wir entfernen uns jetzt von hier und gehen höher. Also das hier ist jetzt ungefähr 10 Kilometer hoch. Wenn du den Mount Everest besteigst, dann siehst du so etwas. Du siehst die Rundung der Erde aus dieser Entfernung. Jetzt steigen wir noch höher. Das ist in 100 Kilometern Höhe. Das ist circa ein Viertel der Entfernung zur Raumstation ISS. Wenn du in diese Höhe kommst, bist du quasi ein Astronaut, falls du dorthin kommst. Okay, jetzt gehen wir auf 100.000 Kilometer. 100.000 Kilometer sind ein Viertel des Weges zum Mond. So sieht die Erde dann aus. Jetzt gehen wir auf 1 Million Kilometer. 1 Million Kilometer, hier ist der Mond. Das hier ist der Mond und du kannst kaum noch die Erde sehen. 1 Million Kilometer jetzt, du bist am Mond vorbei und jetzt gehen wir auf 100 Millionen Kilometer. 100 Millionen Kilometer und wir sind noch nicht bei der Sonne. Die Sonne ist fast 150 Millionen Kilometer entfernt und jetzt gehen wir auf 10 Billionen Kilometer. Der Punkt ist die Sonne, wir sind jetzt hinter der Sonne. Jetzt siehst du alle Planeten in 10 Billionen Kilometer Entfernung. Und jetzt sind wir 10 hoch 15, das ist eine 10 mit 15 Nullen. Ich weiß die Zahl nicht, 15 Nullen. Und die Sonne ist wie ein heller Punkt inmitten der anderen Sterne. Und jetzt entfernen wir uns auf 10 Lichtjahre. In 10 Lichtjahren Entfernung, da ist es. 10 Lichtjahre Entfernung, jetzt siehst du die Sonne mit etwa 11 anderen Sternen in der Nachbarschaft. Also das ist unsere Sonne und jetzt gehen wir auf 1000 Lichtjahre Entfernung. In einer Entfernung von 1000 Lichtjahren siehst du nicht einmal mehr unsere Sonne. Du siehst nur einen Haufen Sterne eng beieinander, eine Ansammlung innerhalb der Milchstraße. Jetzt zoomen wir uns noch ein wenig weg. Und das ist die Milchstraße, in der wir leben. Siehst du diese Anhäufung von Sternen? Das sind etwa 100.000 Sterne, die unserer Sonne am nächsten sind. Du siehst jetzt unsere Sonne nicht mehr. Das ist unser Milchstraßensystem. Wir sind irgendwo darin verborgen. Und wir entfernen uns jetzt noch weiter. Und du siehst, dass unsere Galaxie eigentlich eine große Galaxie ist. Und all die anderen Dinge, die du siehst, sind Galaxien. Und wir entfernen uns jetzt auf 10 Millionen Lichtjahre. Das nächste sind 10 Millionen Lichtjahre. All das sind Galaxien. Mittendrin unsere Milchstraße. Wir entfernen uns jetzt 100 Millionen Lichtjahre. Das ist das letzte Bild. Wir zoomen uns jetzt 100 Millionen Lichtjahre weg. Das sind alles Ansammlungen von Galaxien. Galaxien und Wolken von Galaxien, du siehst nicht einmal mehr unser Milchstraßensystem dazwischen. Wir haben keine Teleskope, die weiter reichen als bis zu dieser Sphäre hier. Ihr seht hier zuerst einmal die Erde.
Wieder von vorne, stopp. Du hast die Wiederholung, glaube ich, drin. Es kam jetzt hier auf der Leinwand leider nicht ganz so gut raus. Also für jeden, der sich nochmal zu Hause angucken will am Laptop, das Video heißt Der Ehrfurchtsfaktor. Finde ich ganz gut treffend. Also weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt, ich fühle mich gerade relativ klein. Also so inmitten von unendlich vielen Galaxien, wo man schon so denkt, ach, die Erde ist echt groß. Und ich finde es krass oder ich finde es gut, sich auch manchmal wirklich über die Schöpfung sich bewusst zu machen, weil ich glaube, es rückt unsere Beziehung oder uns in unserer Beziehung zu Gott einfach nochmal zurecht. Gott, der unendlich groß ist, ja, wir haben vorhin gesungen, er füllt das Weltall aus oder er füllt die Galaxie aus. Ja, und das Spannende ist, die Galaxie oder alles unser Universum, nehmen wir mal alle Galaxien zusammen, die es gibt, wo wir 100 Milliarden Lichtjahre irgendwie mit unserem Teleskop weit gucken können, all das würde nicht ausreichen, um Gott zu füllen. Ja, das sind Dimensionen, die wir uns schon nicht vorstellen können. Ein Universum passt nicht in unseren Kopf und dann kommt ein Gott, der das alles geschaffen hat und der unendlich viel größer ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin gerade echt winzig klein in meinem Gefühl. Ja, einen Gott zu haben, der unendlich, unbegreiflich groß ist, unbegreiflich mächtig, unbegreiflich herrlich, unbegreiflich schön, unbegreiflich würdig. Ja, das ist, denke ich, auch wozu die Schöpfung da ist, um uns so klar zu machen oder um uns erahnen zu lassen, wie gewaltig Gott ist, sodass wir ihn nicht ausdrücken können. Ja, alles, was uns als erstaunlich vorkommt, so wie das Universum, wir gucken dieses Video an und wir zoomen raus und es gibt mehr Sterne und mehr Sterne und mehr Sterne und Galaxien und noch mehr Galaxien und das ist alles verschwindend gering gegenüber Gott. Ja, es ist lächerlich klein, es ist absolut überschaubar. Wir können es nicht überschauen, aber für Gott gar kein Problem. Wahrscheinlich könnte er noch tausende Universen machen und noch mehr und noch mehr und dazu und er würde nie den Überblick verlieren. Er würde keinen Stern vergessen, jede Position würde er genau wissen. Ja, er hat jeden einzelnen Stern von diesen Abermilliarden einzeln hingesetzt und hat ihn genau positioniert und er ist genau am richtigen Ort. Es ist nicht irgendwie Zufall, dass die Sterne irgendwie so angeordnet sind. Ja, und das finde ich einen genialen Gedanken. Gott hat es perfekt gemacht. Hier wirken die Sterne als winzig klein. Und wenn wir uns vorstellen, die sind teilweise, also sind größtenteils alle viel größer als Planet Erde. Und für diese Perfektion, mit der Gott es geschaffen oder die Schöpfung gemacht hat, möchte ich euch noch so ein bisschen weiteres unnützes Wissen mitgeben. Ich bin so jemand, ich stehe auf unnützes Wissen. Wir hatten eine ganze Zeit lang so ein kleines gelbes Buch, unnützes Wissen, in unserem Bad stehen. Das steht jetzt im Schrank, weil ich schon durchgelesen habe. Kann ich empfehlen, ist echt ganz nett zu lesen. Aber so ein bisschen was, um Gottes Perfektion in seiner Schöpfung euch vor Augen zu führen. Wichtig ist, ich habe das vorhin, waren Fakten oder größtenteils Fakten, die ich euch genannt habe, jetzt können wir gar nicht mehr über Fakten reden, weil das gar keiner sicher sagen kann. Das sind alles Vermutungen, Schätzungen von Wissenschaftlern, wahrscheinlich den schlauesten Köpfen auf unserer Erde, wo sich Physiker, Chemiker, Geologen und was weiß ich zusammengesetzt haben und sich das denken. Also das sind Sachen, die kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, deshalb nenne ich es nicht Fakten, aber ich glaube schon, dass die recht haben und ich fand es sehr, sehr spannend. Das Erste ist, wir wissen alle, unsere Erde dreht sich um ihre eigene Achse. Die tut es in einem bestimmten Winkel, und zwar von 23,5 Grad. So ist die Achse ausgerichtet. Frag mich nicht warum, ist so. Und das ist auch wichtig, dass unsere Jahreszeiten entstehen. Also Gott hat die Erde, 23,5 Grad Achse, hingehängt ins Universum. Zack. Und jetzt ist spannend, wenn dieser Winkel nur um einen Bruchteil abweichen würde, von diesen 23,5 Grad, dann würde passieren, dass das Wasser, der Wasserdampf, der aus den Ozeanen aufsteigt, nach Norden und Süden abdriftet und da gewaltige Eisberge aufwerfen würde. Also nur ein Bruchteil von einem Grad Veränderung und das ganze System würde zusammenbrechen. Es wäre nicht mehr die Erde, wie wir sie kennen. Ja, es ist nicht zufällig, dass die Erde so steht, sondern es hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Oder wenn der Mond, der von uns 380.000 Kilometer entfernt wäre, wenn der nur 80.000 Kilometer entfernt wäre, dann wären die Gezeiten, also Ebbe und Flut, so stark, dass wenn die Flut käme, alle Berge auf der Erde von Wasser bedeckt wären. Ja? Also vielleicht kann man sich so überlegen, als die große Flut kam zur Zeit Noahs, hat Gott vielleicht den Mond einfach mal ein bisschen näher rangeholt, zack, alles war unter Wasser und dann wieder 300.000 Kilometer weiter weg. Ich weiß nicht, aber wäre eine Möglichkeit. Es wird noch abgefahrener. Unsere Erde ist von der Erdkruste umgeben. Ja, die äußerste Schicht der Erde nennen wir Erdkruste, die ist so ungefähr 35 Kilometer dick. So, wenn diese Erdkruste nur 3 Meter dicker wäre, das sind 0,0086% der Dicke der Erdkruste, also 0,0086%, dann gäbe es überhaupt keinen Sauerstoff auf unserem Planeten. Ja, es würde nichts leben, kein Leben wäre möglich auf unserem Planeten, wenn es 0,0086% dicker wäre. Wenn die Meere, die teilweise bis 11 Kilometer tief sind, 11 Kilometer tief, wenn die nur ein paar Meter tiefer wären, dann würde jeglicher Sauerstoff, jegliches Kohlendioxid von den Meermassen absorbiert werden und alles Leben wäre auch wieder nicht möglich. Und zum Abschluss, um vielleicht nochmal so ein bisschen veranschaulichendes Bild zu nehmen, in unserer Galaxie, in der Milchstraße, gibt es geschätzt 200 Milliarden Sterne, nur in unserer Galaxie. Und das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du ein 10-Cent-Stück nimmst, hältst es so auf Armlänge vor dir weg, hebst es so vor den Himmel, machst ein Auge zu, guckst auf dieses 10-Cent-Stück, sind hinter diesem 10-Cent-Stück 15 Millionen Sterne. Nur hinter diesem einen 10-Cent-Stück, das du so vor dich hin hältst. Die kannst du natürlich nicht sehen, weil deine Augen so schlecht sind. Das kann nur ich. Nee, Quatsch. Nein, aber theoretisch, hinter diesem Stern ist eine Theorie, ja, bringt uns praktisch. Ich habe einfach Vorstellung, hinter einem 10-Cent-Stück, wenn du das, keine Ahnung, 60 Zentimeter, 5 Zentimeter von dir weghältst, hinter diesem Trichter, der dann entsteht, liegen 15 Millionen Sterne. Und wahrscheinlich noch mehr, weil es nur eine Schätzung. Wir wissen ja nicht, wie weit es noch weitergeht. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr solche Sachen hört, aber für mich ist das was, das haut mich um. Ja, diese, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Präzision, diese Perfektion, mit der Gott alles geschaffen hat, es dürfte ein klein bisschen anders sein und alles würde zusammenbrechen, nichts würde mehr gehen. Ja, und Gott hat es nicht nur geschaffen, sondern er hält es so. Er guckt, dass es alles so weiterläuft, dass alles in dieser Norm bleibt, dass sich nichts verändert. Ja, ich meine, wir wissen nicht, warum Sterne an den Positionen sind, wie sie sind, warum sie sich auf ihren Bahnen bewegen, warum sie sich um ihre eigenen Achsen drehen und all solche Dinge. Ja, aber Gott hat es geplant und wenn es nicht so wäre, würde es einfach nicht funktionieren. Und mich, das ist für mich so eine Tatsache, die mich echt sprachlos macht, wenn ich drüber nachdenke, ja, weil es sprengt für mich alles. Ich bin jemand, ich arbeite gern mit meinem Verstand und ich versuche alles zu verstehen und zu ergründen und wenn ich mir Gottes Schöpfung angucke, komme ich schon an den Punkt, dass ich sage, keine Chance, wirklich, geht nicht, ich kann es nicht verstehen. Und wenn ich mir dann drüber oder mir vorstelle, Gott ist noch so viel krasser als die Schöpfung und so viel gewaltiger und so viel unverständlicher, ich kann ihn nicht erfassen, nicht gar nichts davon. Ja? Oder eine andere Sache, auch gerade aus unserem Leben, einige von euch wissen es, die Chrissy ist zum zweiten Mal schwanger und der Gedanke, wie neues Leben entsteht. Du hast zwei Zellen, die gehen zusammen, die fangen an, sich zu teilen, warum auch immer, haben sie halt entschieden, wir fangen uns mal an zu teilen, sind alle aber noch gleich. Und ab irgendeinem Punkt denkt sich, irgendwie wollen wir jetzt doch mal eine andere Zelle werden. Dann werden manche von denen solche Zellen, manche von denen werden solche Zellen, teilen sich weiter und weiter, bilden verschiedenste Arten von Zellen, bilden verschiedenste Arten von Organen, bilden verschiedenste Arten von Körperteilen, wissen alle, wo sie hin müssen. Ja? Und auf einmal hast du 9 Menschen. Ja? Aus dem Nichts schafft Gott 9 Menschen. Ja, und die machen das alles ohne eine Bedienungsanleitung. Ja, die Zellen wissen das nicht. Keine Ahnung. Also die wissen es indirekt schon, weil Gott sie da hinstellt, wo sie hin müssen. Aber die Zelle von sich aus kann es nicht wissen. Es ist nicht die Zelle, die entscheidet, ich gehe jetzt dorthin, ich gehe dahin. Noch ein kleiner spannender Fakt, den hat meine Frau mir gesagt, den kann ich noch einbringen, wenn mir gerade so von neues Leben das entsteht. Und zwar, wenn diese Zellen nach 6 Wochen sind die ungefähr so weit, dass die schon ein Herz gebildet haben. Ja, dieses Baby, dieses kleine Kind, wenn man es denn schon so nennen kann, ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr so groß, einen halben Zentimeter, hat schon ein funktionierendes Herz, das Blut durch den Körper schlägt und dieses Herzlein ist ungefähr so groß wie ein Sesamsamen. Also so, ja. Ist das nicht genial? Das ist schon ein Herz in diesem Kind, in diesem winzigen Wesen und schlägt Blut durch seinen Körper. Ja, und das ist was, auch was, wo es für mich ist, das Herz ist für uns Menschen immer das, was Leben bedeutet. Ohne unseren Herzschlag funktioniert nichts und das ist was für mich bedeutet, dass dieses Kind, das lebt, sein Herz schlägt. Das ist das Erste, so mit was entsteht bei einem Menschen, wenn er neu geschaffen wird von Gott. Genau, das Spannende, es passiert alles ohne Bedienungsanleitung. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal probiert hat, ein IKEA-Möbelstück zusammenzustellen. Mal zeigen, ach, viele IKEA-Käufer, sehr schön. Nein, ich mache keine Werbung. Aber vielleicht ging es euch auch so wie mir. Man hat zwar da eine Anleitung, aber man kommt irgendwie an den Punkt, dass man irgendwie ein bisschen verzweifelt ist, wo eigentlich welches Teil jetzt doch hinkommt oder wie rum oder welche von diesen Schrauben. Auf der Anleitung sehen die irgendwie alle gleich aus. Und gut, IKEA-Anleitungen sind natürlich auch nicht die besten, muss man dazu sagen. Aber also mir geht es so, ich bin schon verzweifelt, so ein komisches Regal da zusammenzubauen. Ja, ich bin nicht handwerklich begabt, aber ich habe eine Anleitung und krieg's nicht hin. Und jetzt überlegen wir uns, ja, Gott braucht keine Anleitung. Er hat ja nicht mal Bauteile. Ja, der braucht nicht, sich braucht keine Anleitung, weil es gar kein Bauteil gibt. Und er hat trotzdem kein Problem damit, die komplexesten Dinge einfach aus dem Nichts zu erschaffen. Ja, da kommen wir, das ist für uns gar nicht möglich. Wo nichts ist, da können wir nichts machen. Das ist für uns als Menschen einfach nicht machbar. Oh, nicht traurig sein, ich komme gleich runter. Wir sind schon auf der letzten Seite. Und Gott nimmt, nehmen wir mal unser Gehirn, so das Komplexeste, was uns vielleicht einfällt, 100 Milliarden Nervenzellen, die auch noch so verknüpft sind, wo alle möglichen Dinge gespeichert und freigegeben werden können. Und Gott macht es aus dem Nichts. Da sind am Anfang zwei Zellen und bei den ersten beiden Menschen gab es gar nichts. Da hat er das aus Staub gemacht. Nochmal abgefahrener. Ja, Gott macht es perfekt. Er hat einen Plan, der perfekt ist. Er hat keine IKEA-Bedienungsanleitung, sondern Gottes Plan, auch wenn die nicht aufgeschrieben ist, der ist perfekt. Ja, er hat alles wirklich minutiös, präzisiös, perfekt geplant und durchgeführt. Ja, und nachdem er alles, was er gemacht hat, nachdem er das gesehen hat, hat er gesagt, das ist sehr gut, das ist genial, das ist perfekt. Und was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, das bedeutet für mich, dass er auch dich perfekt geplant und perfekt geschaffen hat. Dass dein ganzes Leben von ihm perfekt geplant ist. Ja, kein Tag deines Lebens ist nicht von ihm durchdacht. Ja, keine Situation, die in deinem Leben auf dich zukommt, überrascht ihn. Es ist nicht so, oh, wow, mit der Finte des Teufels habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nein, egal ob Höhen oder Tiefen kommen, egal ob es dir gut oder schlecht geht, egal ob du zufrieden bist mit dir selbst oder nicht, aber Gott, der Schöpfer von allem, er hat es gemacht, da hat keiner irgendwas mit zu tun gehabt, das war Gott. Und ist das nicht eine geniale Tatsache? Und damit kommen wir auch wieder an den Anfang, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, derjenige, der alles kann und der nichts falsch macht, dass er dein Leben geplant hat, dass er dein Leben geschaffen hat, dass er dich geschaffen hat von deiner Nasenspitze bis zu deinem kleinen Zeh, dass er einen Plan hat für dein ganzes Leben von Anfang bis Ende. Er weiß schon, wann es enden wird. Er weiß, wie es enden wird. Wir wissen es nicht, aber er weiß es. Ist es nicht genial, dass du vollkommen in seiner Hand bist? Ja, es gibt nichts, was nicht in Gottes Hand ist. Ja, wenn er kein Problem damit hat, die Sterne so zu positionieren, so zu halten, dass alles funktioniert, warum sollte er daran scheitern, dein Leben in der Hand zu haben und da die Rädchen so zu drehen, dass es läuft? Ja, und du gehörst ihm sogar. Du bist nicht nur in seiner Hand, du bist sein Eigentum, weil er dich gemacht hat. Und das ist für mich ist es eine Tatsache, die mich extrem, extrem entspannt. Dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Unsichtbaren und des Sichtbaren, der Schöpfer von allem, können wir sagen, dass er auf meiner Seite ist. Dass er entschieden hat, mein Papa zu sein. Er ist nicht irgendein Schöpfer weit entfernt. Ja, bitte das nicht mitnehmen heute aus der Predigt. Es ist nicht ein Schöpfer weit entfernt, sondern es ist mein Papa, es ist dein Papa, wenn du sein Kind sein möchtest, der alles gemacht hat, der nicht Teil dieser Schöpfung ist, aber der liebevoll in diese Schöpfung hineinwirkt und in dein Leben wirken möchte. Ja, er möchte dein Papa sein, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, dieser unbegreifliche Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich, ich spüre in dieser Tatsache extrem Gottes Liebe. Ja, und dass er uns überhaupt erschaffen hat, dass er uns Leben geschenkt hat, das ist doch der größte Beweis seiner Gnade und seiner Liebe. Ja, ich kann nicht an Gottes Gnade, ich kann nicht an Gottes Liebe zweifeln, wenn mir bewusst ist, Er hat mir das Leben geschenkt. Er brauchte mich nicht. Er brauchte keinen von uns. Er brauchte kein Universum. Er war vollkommen in Harmonie. Es war alles cool. Seine Herrlichkeit war unangetastet, schon immer. Und dann hat er sich entschieden, die Schöpfung zu machen und am Schluss uns Menschen reinzusetzen. Einfach aus Gnade, aus Liebe. Er hat dich einfach erschaffen, weil er dich wollte. Er wollte dich haben. Warum? Weiß ich nicht. Er weiß es. Weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Und das finde ich noch krasser, das haben wir auch in der Schöpfungsgeschichte gelesen. Er hat dich dann sogar ihm ähnlich gemacht, nach seinem Bilde. Ja, wir sind in dem Punkt nicht wie der Rest der Schöpfung. Wir unterscheiden uns in diesem einen Punkt, nämlich dass wir nach Gottes Bilde gemacht sind. Und wo wir, damit kommen wir zum Schluss, wieder zusammenkommen mit dem Rest der Schöpfung ist, dass er auch dich geschaffen hat zu seiner Verherrlichung. Das war sein Ziel, warum er dich gemacht hat, damit er verherrlicht wird. Ja, nicht damit es dir gut geht, damit du ein tolles Leben hast, sondern damit er Verherrlichung bekommt. Und das Geniale ist, egal was in deinem Leben abgeht, sei dir sicher, Gott wird dadurch verherrlicht. Das ist egal wie, aber wenn einer nicht um seine Verherrlichung kommt, dann ist es Gott, da wird er für sorgen. Und zum Abschluss einfach nochmal die zwei Gedanken. Ich habe keine typische Drei-Punkte-Predigt. Es fiel mir jetzt auch schwer, da irgendwie Punkte rauszunehmen. Aber was ihr vielleicht mitten in die Woche nehmen könnt, ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde hat dein Leben vollkommen und perfekt geplant und geschaffen. Ja, und das ist eine Tatsache, über die denkt einfach nach, nehmt es mit, überlegt euch, was es bedeutet, dass es der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und dass er dein Leben vollkommen und perfekt geplant hat. Und das Zweite, dieses Zitat von Jonathan Edwards, das Ziel der Schöpfung ist, dass die Schöpfung Gott verherrlicht. Ja, du bist geschaffen zur Ehre Gottes. Ja, denk auch darüber nach, das möchte ich euch auch mit in die Hausgruppen nehmen. Was heißt es, dass ich geschaffen bin zur Ehre Gottes und was für Folgerungen hat es für mein Leben?
Vielen Dank, Marc. Die Jessie hatte noch einen Eindruck oder eine Geschichte, die dazu sehr passt ist und möchte uns noch kurz erzählen.
Genau, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr das hört, was Marc euch gerade erzählt hat, super Marc, danke. Wie groß das ist, denn das fordert mich so sehr heraus. Also ja, das kann man nicht greifen, das kann man nicht begreifen. Das ist einfach immens groß und ein Stück unglaublich. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Juliana of Norwich. Die lebte im Mittelalter und die hat das Gebet mit einer Haselnuss erfunden. Und der ein oder andere, der auf der auf der Hausgruppenleiterschulung war, kennt zumindest exakt diese Nuss hier. Das ist keine Haselnuss, das weiß ich, das ist eine Walnuss. Und Juliana of Norwich hat anhand von einer Haselnuss, deswegen Haselnuss, aber es ist egal, was es ist, hat eine Haselnuss angeguckt und hat gesagt, an diesem kleinen Ding erkenne ich, dass Gott hat es geschaffen, Gott liebt es und Gott erhält es. Und in dem Maßen, wie Gott diese Nuss, was immer es für eine ist, geschaffen hat, liebt und erhält, so weiß ich, dass Gott mich erschaffen hat, dass Gott mich liebt und dass Gott mich erhält. Und daraufhin hatte sie immer so eine Nuss bei sich. Nicht, weil die Nuss irgendwas bringt und weil man die Nuss auch nicht anbeten sollte, aber weil wann immer man in seine Hand, in seine Tasche greift oder wo auch immer hin, dieses große Universum, das so unheimlich unfassbar ist, in deiner Hand ist und du einfach weißt, ich spüre es, ich kann es fühlen, Gott hat mich geschaffen, Gott liebt mich und Gott erhält mich. Und ich möchte euch einfach einladen, vielleicht braucht ihr es nicht, mich begleitet sie seit einigen Monaten und ich finde es immer wieder schön, in meine Jackentasche zu greifen und es zu halten und so einen festen, griffbaren Beweis zu haben, zu sagen, ja Gott, du hast mich geschaffen, du liebst mich und du erhältst mich. Vielleicht mag es für den einen oder anderen von euch auch interessant sein, zu sagen, ja, ich möchte auch eine kleine Nuss, irgendwas haben, was mich immer wieder neu, ganz greifbar daran erreicht. Ja, stimmt, Gott, du hast mich erschaffen, du liebst mich und du erhältst mich. Und ein Theologe, der heißt Klaus Bockmühl, der hat auf seinem Sterbebett, der hatte schwer Krebs, von seinem Freund eine Nuss geschenkt gekriegt und er kannte das Gebet, sonst hätte es nichts gebracht. Und hat in seinen letzten Tagen immer wieder diese Nuss festgehalten und wusste einfach, Gott, auch in meiner schwersten Stunde, du hast mich geschaffen, du liebst mich und du erhältst mich.